Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Auf den ersten Blick ist Hendrik Brandis ein etwas ungewöhnlicher Gast vielleicht für einen Podcast hier bei Markt und Mittelstand, denn er ist Founding Partner bei Early Bird und kümmert sich da natürlich um die ganz jungen Firmen, quasi den Mittelstand von morgen, die Startups, und ist Europas sozusagen Hauptfinanzier von denen, etwas platt formuliert gebe ich zu. Aber Early Bird kümmert sich eben auch um die Vernetzung von mittelständischen Firmen und Startups, damit beide bessere Geschäfte machen. Davon hat er selbst was, davon hat aber vor allen Dingen auch die Gesellschaft was, denn diese beiden Welten können sich sehr, sehr gut ergänzen. Wie genau, wo die Probleme liegen und, naja, was das vielleicht sogar auch mit Beiräten von mittelständischen Firmen zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Henrik, ich grüße dich. Hallo.
Guten Morgen. Hallo, Thorsten. Danke, dass ich hier bei dir sein darf.
Auf der Hinterland of Things in einer schmucken Podcast-Kabine. Gut abgeschirmt von der Lautstärke, glaube ich, von dem Treiben da draußen. 2.500 Leute hier.
Ja, es vibriert ab und zu mal, wenn die Bässe zu laut sind draußen. Aber ansonsten, ich kann man uns gut verstehen.
Wenn wer Neues auf die Bühne geht, das tun wir auch noch gleich tatsächlich. Und vorher jetzt hier das Gespräch über das große Thema dieser Veranstaltung. Eins der großen Themen, nämlich wie kommen Mittelstand und, naja, Gründerinnen, Gründer besser zusammen? Wie kooperieren sie besser? Und ich glaube, Early Bird, vielleicht noch ein Satz, was macht ihr ganz genau? Ich glaube, die meisten wissen es, aber der Form halber für die, die es nicht wissen.
Okay, wir sind ein Frühphasen-Venture-Investor, das seit 28 Jahren, also in Deutschland. Wir sind 1997 gegründet, damit eine der ältesten, das klingt gar nicht so richtig gut, erfahrensten Venture-Investoren und zwischenzeitlich im Frühphasenbereich, denke ich auch, was dediziert Seed und Series A anbelangt, die größten in Europa, und agieren aus unseren drei Hauptbüros, London, zwischenzeitlich das größte Büro, Berlin und München, und mit kleinen Außenstellen in Dublin, Mailand, und versuchen irgendwie in ganz Europa die spannendsten technologischen Innovationen zu identifizieren und mit Expertise und natürlich Kapital zu unterstützen.
Und hier auf der Hinterland of Things sind natürlich viele Startups, aber auch wahnsinnig viele Mittelständler. Was interessieren die dich?
Es interessieren mich tatsächlich beide. Wir haben hier auch ein paar Portfoliofirmen, aber auch welche, die es vielleicht werden könnten. Uns interessieren aber auch die Mittelständler, weil jedes neue Geschäft ist darauf angewiesen, mit bereits etablierten Geschäften zusammenzuarbeiten, diese als Kunden und Partner zu gewinnen. Und je früher das geschieht, umso besser ist das für die dynamische Entwicklung von Startups. Deswegen sind wir daran sehr interessiert, dass diese symbiotische Beziehung sich entwickelt.
Welche Vorteile konkret hat denn diese symbiotische Beziehung, wenn es gut läuft?
Du meinst für die Mittelständler oder für die Startups?
Sowohl als auch.
Okay. Für die Startups habe ich eben schon gesagt, Mittelständler sind Kunden für sie, zahlende Kunden, sind Basis des sich dann langsam entwickelnden Geschäftes. Und für die Mittelständler ergibt sich die Möglichkeit, sehr früh an innovative Lösungen heranzukommen, diese zu nutzen und damit das eigene Geschäft weiterzuentwickeln. Also es ist ja immer klarer, dass sich der Schwerpunkt von Innovationen viel stärker aus den unternehmenseigenen Entwicklungsabteilungen herausbewegt in die Innovation aus der Crowd. Das ist technologisch letztlich begründet, weil die Barrieren oder Hürden, die es gibt, um an dem grundsätzlichen Innovationsprozess teilzunehmen, durch neue Technologien immer weiter runterkommen. Ich meine, früher brauchtest du ein Mainframe, um große Rechnungen durchzuführen. Heute hat jeder Dude zu Hause über AWS und andere Anbieter Zugang zu Rechenleistungen, die viele Mainframes übersteigen. Du hast Zugang zu Expertenwissen über KI in einer Form und Weise, die manche Entwicklungsabteilung in Staunen versetzt. Und das führt eben dazu, dass immer eine größere Anzahl von Personen an diesen Innovationsprozessen teilnehmen. Und es ist nun mal so auch, dass in den Entwicklungsabteilungen einfach nur eine begrenzte Anzahl von klugen Köpfen bezahlt werden können, während in der Crowd ganz, ganz viele Köpfe über Themen nachdenken. Ich mache immer so ein Beispiel. Kollektiv beschäftigen die MSCI World Companies zusammen 1,9 Millionen Entwickler in ihren Abteilungen. Bei GitHub speichern jeden Monat mehr als 150 Millionen Menschen relativ professionellen Code. Das ist nur indikativ und exemplarisch, aber gibt einem das Gefühl, dass da einfach Anzahl Mensch ist hundertfach größer außerhalb der eigenen Entwicklungsabteilung und entsprechend höher ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dort bahnbrechende Innovationen aus der Taufe gehoben werden. Ist übrigens ein interessantes Thema, wenn man sich die Entwicklung der Mac 7 oder überhaupt der amerikanischen Unternehmen anguckt. Denn das organische Wachstum bei Mac 7 oder auch anderen innovativen Unternehmen in den USA ist typischerweise gar nicht so dramatisch viel größer als das organische Wachstum von europäischen Tech-Unternehmen. Wo die wirklich besser sind, ist in dem anorganischen Wachstum, also in der Bereitschaft, junge technologische Innovationen, die eben nicht aus den eigenen Abteilungen kommen, rechtzeitig zu identifizieren, mit denen zu kooperieren und die dann auch zu internalisieren, also sprich zu kaufen. Wenn du dir wenn du dir Meta anguckst, da hat Mark Zuckerberg eine Bude mit knapp über 20 Mitarbeitern für $1 Milliarde gekauft und jeder hat gedacht, mein Gott, what has he smoked, ja? Heute sagt man, weiß ich nicht, irgendwas 150 bis 200 Milliarden auf der Market Cap der von Meta mindestens geht auf Instagram zurück. Und das gleiche kannst du mit YouTube machen für Google oder da gibt es unendlich viele Beispiele. Das ist etwas, glaube ich, wo der Mittelstand oder auch wo große Unternehmen in Europa tatsächlich von den Amerikanern ein Stück weit was lernen können und die auch lernen müssen, weil, wie gesagt, die Innovation verlagert sich inkrementell immer weiter aus den unternehmenseigenen Entwicklungsabteilungen heraus und es ist von größtmöglicher Bedeutung für Unternehmensführer hier auch in Europa, sich an diesen Innovationsprozess aus der Crowd anzukoppeln. Und das geht eben nur über Kooperationen mit diesen innovativen Startups, die sich in der Crowd formieren.
Welche Ebenen und Möglichkeiten von Kooperation, Zusammenarbeit gibt es denn zwischen Mittelständern und Startups? Das ist ja von bis zum Kauf wahrscheinlich dann irgendwann, oder? Also wie siehst du das?
Ja klar, bis zum Kauf. Also ich glaube, das beginnt aber nicht mit dem Kauf, sondern das endet mit dem Kauf. Und noch nicht mal notwendigerweise. Manche wollen ja auch gar nicht gekauft werden, was auch total in Ordnung ist. Ich glaube, es beginnt damit, dass ich überhaupt mal spannende Startups, Technologien identifizieren muss als Mittelständler. Was gar nicht so einfach ist, weil diese jungen Innovationen haben typischerweise eine kleine Radiation. Manchmal haben die auch eine nicht vorhandene oder völlig unzureichende Präsenz im Internet. Die wissen nicht so richtig, wie sie ihre Kunden finden und die potenziellen Kunden aus dem Mittelstand wissen nicht, wie sie Innovatoren finden. Das ist nicht easy. Also dieses Matchmaking klingt trivial, ist alles andere als trivial, weil es auf beiden Seiten eine große Anzahl von möglichen Partnern gibt. Das zweite ist dann Kontaktaufnahme und die richtige Form der Zusammenarbeit. Es braucht dann sicherlich auf Seiten der auch der etablierten mittelständischen Unternehmen eine Bereitschaft, dort mit ja noch nicht so gut etablierten Strukturen auf der Start-up-Seite zusammenzuarbeiten und das Positive zu sehen, und da vielleicht auch ein Stück weit ein Risiko einzugehen und Dinge zu versuchen. Wenn man das dann tut, sind allerdings die Benefits, die sich daraus ergeben können, riesig. Also es lohnt sich, da bin ich ganz sicher. Ich denke, dieses erste Thema, dieses Matchmaking ist eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, da können auch wir als Venture-Investoren helfen, weil wir relativ systematisch, natürlich ist unser Kerngeschäft, versuchen, junge, innovative Startups zu identifizieren. Wir gucken ja 50.000 im Jahr nur in Europa an und können die datengetrieben sozusagen zuordnen und sortieren sehr leicht und können das auch mittelständischen Unternehmern zuführen und sagen, also wenn jetzt ich interessiert bin, ich weiß nicht was, im Prozessmanagement für, weiß ich nicht, besondere Industrien, dann können wir denen sagen, also da gibt es in Europa folgende 137 Unternehmen aus dem Baltikum bis hin nach Italien, wo entsteht da was, und dann können wir sortieren, welche sind davon die 7 interessantesten und wollt ihr mal sprechen.
Herausforderung hast du gerade schon gesagt. Was sind weitere? Wenn es ja so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Also wo sind aus deiner Praxis heraus weitere Herausforderungen und einige von denen vielleicht sogar ein bisschen unnötig zwischen in der Zusammenarbeit?
Naja, also die Erfahrung ist, diese Zusammenarbeit zwischen einem Mittelständler und einem Startup ist typischerweise folgt nicht ausgetretenen Pfaden. Das ist neu. Das ist ungewöhnlich, da muss man auch ab und zu mal 5 gerade sein lassen oder improvisieren oder besondere Lösungen finden. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das dann gut, wenn Unternehmensentscheider selber sich diese Dinge annehmen und dem Aufmerksamkeit schenken. Wir haben das an vielen Stellen gesehen, wenn diese Kooperation delegiert wird in die klassischen Abteilungen und Unternehmensprozesse hinein, dann funktioniert das häufig nicht, weil eben die noch so jungen Unternehmen, Startups, nicht in der Lage sind, den Anforderungen, mit denen sie sich dann konfrontiert sehen, gerecht zu werden. Das ist, und wenn da nicht jemand aus der Entscheider-Ebene sagt, macht nichts, wir wollen das jetzt trotzdem mal versuchen, und auch wenn die vielleicht nicht alle Boxen ticken hier, wir erteilen jetzt mal einen Auftrag, wir arbeiten mit denen an der Stelle zusammen, weil wir können dort strategisch so wahnsinnig dann tatsächlich profitieren, dann wird das nichts. Also ich komme nochmal jetzt im Extremfall jetzt auf das Beispiel Instagram zurück und Meta, ja, Facebook. Keine M&A-Abteilung auf der Welt und schon gar nicht irgendwie irgendwelche Prozessabteilungen bei Facebook hätten im Leben den 20 Leuten von Instagram erhebliche Aufmerksamkeit geschenkt, geschweige die denn für 1 Milliarde Dollar gekauft. Ja, also ihr habt gesagt, sag mal, also nach allen Metriken der M&A-Welt, ich kann nicht für 20 Leute, die keinen Umsatz machen, 1 Milliarde zahlen. Das geht aber nicht. Und Mark Zuckerberg hat gesagt, doch. Das ist so fundamental und die Traction ist so unglaublich. Ich spüre das, das wird riesig. Der Wert, den wir daraus ziehen, wird das rechtfertigen. Er hat Recht behalten. Aber wenn das nicht auf alleroberster Unternehmensebene entschieden und verfolgt worden wäre, hätte das nie stattgefunden. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich sage auch nicht, dass ein Mittelständler für 1 Milliarde geht gar nicht, ja, irgendwelche 20-köpfigen Startups kaufen soll. Ich will es nur als Beispiel darstellen, dass man ungewöhnliche Wege gehen, bereit sein muss zu gehen, um mit Startups effektiv zusammenzuarbeiten. Wir haben das selber. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Kooperation mit einem Großunternehmen im Versicherungsbereich, die deswegen so gut funktioniert, weil in diesem DAX-Konzern der Chief Digital Officer alle 2 Wochen mit uns 1 Stunde am Telefon ist und die Welt der Startups bespricht, die für ihn relevant sind. Da nimmt sich ein DAX-Vorstand alle 2 Wochen 1 Stunde Zeit und geht mit uns durch, was für Kandidaten. Und das funktioniert. Die haben jetzt verschiedene Kooperationen etabliert und so weiter, Partnerschaften, Investments. Das ist irre. Ich bin einmal im Jahr im Gesamtvorstand in diesem DAX-Unternehmen und berichte über die Startup-Szene. Das ist, und das, wenn man das so hoch aufhängt, dann funktioniert das. Wenn man sagt, ich habe da jetzt irgendwie eine Stabsabteilung und die sollen mal gucken, was da ist, meine Erfahrung ist eher herausfordernd.
Auch meine Erfahrung ist genauso, dass Veranstaltungen, wo die mit sozusagen am Notizbuch da sitzen und sich die Startups angucken. Der Mittelstand natürlich sehr heterogen, wir reden jetzt ja wahrscheinlich auch vom mittelgroßen und etwas größeren, hat auch kulturell natürlich mit diesen Startups manchmal ein paar Themen und mit diesen Menschen, die dort arbeiten. Ne? Hast du bei aller Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit Muster entdeckt, wie das einigermaßen zu lösen ist?
Ja, also ich finde, dass dieses kulturelle Thema tatsächlich etwas mehr in den Hintergrund tritt, ist zumindest meine Wahrnehmung. Also die Abstoßungsreaktion, die man vielleicht noch vor einiger Zeit hatte oder die man antizipieren würde, weil da jemand in Sneaker und Hoodie erscheint und nicht im dunkelblauen Anzug, das ist, glaube ich, so ein bisschen in der großen Breite Geschichte. Und die Bereitschaft, da unterschiedliche Kulturen zu tolerieren, glaube ich, hat enorm zugenommen. Und man hat auch die Erfahrung gemacht, dass egal, ob jemand da in Turnschuh und Hoodie oder im dunklen Anzug kommt, auch die Jungs in Turnschuh und Hoodie sind extrem professionell, sind zuverlässig und liefern gute Qualität ab. Das hängt nicht am Outfit. Und der eine oder andere ist auch darüber hinweggekommen, dass er plötzlich dass er geduzt wird. Ja? Das ist dann eben so. Also mein Gefühl ist, das ist kein Riesenthema mehr. Zumindest wenn es von der Führung her vorgelebt wird. Nochmal, wenn ich versuche, ein Startup in die ja sehr geordneten Prozesse eines etablierten Unternehmens hineinzuzwingen, dann glaube ich, wird es möglicherweise kulturelle Abstoßungsreaktionen geben. Ja, da gibt es Formalitäten, und wenn dann ein Startup sagt, kann ich aber nicht aus, weiß ich nicht, bin ich noch nicht reif, habe ich noch nicht gemacht, oder dann glaube ich, könnte es schwieriger werden.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Randthema, das ich aber für wahnsinnig zukunftsfähig und spannend halte, nämlich Beiräte. Also der Mittelständler ist natürlich nicht immer nur die Geschäftsführung. Viele der Familienmitglieder, die das sagen, auch haben, sitzen im Gesellschafterausschuss, sitzen in Beiräten, und überhaupt haben ja Beiräte idealerweise, es gibt ja auch immer mehr, eine gute Wirkung auf die Innovationskraft eines Familienunternehmens, eines Mittelständlers. Ich habe große Stücke jetzt im Artikel dazu geschrieben, dass auch Startups, Gründer, Gründerinnen in solche Beiräte mal gehen, selber davon ein bisschen profitieren. Wie findest du diesen Gedanken, dass es da vielleicht mehr Austausch gibt?
Finde ich super. Also bin ich total bei dir. Glaube, das hat einen potenziellen enormen Effekt, wenn man bereit ist, dann diesen jungen Leuten, diesen Gründer dann tatsächlich auch zuzuhören in ihrer etwas anderen Perspektive. Das hat viel damit zu tun, auch ich denke, mit Diversity zu tun in unseren verschiedenen Gremien. Und es wird ja immer wahnsinnig viel über Gender und ich weiß nicht, Country Diversity gesprochen. Ich persönlich glaube, dass Age Diversity möglicherweise das Thema ist, was den unmittelbarsten und größten Einfluss hat, und zwar beidseitig. Stell dir mal vor, du hättest im Siemens-Aufsichtsrat, hättest du 2 oder 3 30-Jährige aus der Deep Tech und digitalen Szene. Ich glaube, das hätte einen gigantischen Impact, wenn die tatsächlich dort eine Stimme hätten. Und umgekehrt, du hättest sehr erfahrene DAX-Aufsichtsräte in aufstrebenden jungen Technologieunternehmen. Auch das kann sozusagen, ich glaube, sehr befruchten und hilfreich sein. Also sich dort zu öffnen und den Diversity-Begriff nicht nur interpretieren, insbesondere in Gender und Nationalitäten oder Abstammungen, sondern eben auch in Richtung Alter, was in diese Richtung geht, denke ich, kann sehr befruchtend sein, und zwar auf beiden Seiten.
Da werden wir weitermachen, auch beim Markt und Mittelstand. Wir schreiben da eine Menge drüber. Henrik, vielen, vielen Dank und auch viel Spaß hier auf der Veranstaltung.
Vielen Dank für die Einladung, Thorsten.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Und ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.